Ja, wir knüpfen mal an das an, was wir heute Morgen besprochen haben. Da haben wir einfach behauptet, es gibt sowas wie ein Ich nicht oder ein Ego. Ich als Ego. Ein Ich gibt es natürlich, weil du immer zu dir sagen wirst und musst, ich. Aber das ist dann, wenn es wirklich verstanden wird, diese Ich-Identität, die deiner Natur entspricht. Dazu wirst du auch Ich sagen. Aber zu dem anderen sagst du Ich, obwohl du mal als dieses Ich bist und auch mal nicht, wie zum Beispiel im Tiefschlaf. Aber bewiesen haben wir es jetzt hier nicht. Wir haben es einfach gesagt, dass es so ist. Weil es einfach die Erkenntnis ist, wenn man weiß, wer man ist oder wenn man aufwacht oder sich verwirklicht oder beides, dass man sieht, es gibt dieses Ich nicht. Aber es hat eine Wirkung, als zu glauben, dass es das gibt. Und daher sieht es so aus, als gäbe es das für dich. Und solange du glaubst, dass das so ist, also dass du auch ein Ich bist, kannst du nicht anders, als danach zu leben und danach auch zu funktionieren. Und für diesen Teil, der nun mal eben heute Morgen etwas frustriert wurde, indem wir gesagt haben, es gibt dich eigentlich nicht, und versuche, was du willst. Du wirst nicht dich wegrationalisieren können und auch nicht wollen. Du wirst auch nicht die Freiheit erreichen wollen, weil es für dich, für dieses Ich, das eine Fiktion ist, natürlich auch kein Resultat gibt, was nachher am Ende dabei rauskommt. Wenn du dich erkennst, wirst du dann eher sehen, dich gibt es dich gar nicht. Also von daher haben wir gesehen, da taucht natürlich Verzweiflung auf nach dem Motto, ich würde ja gern was machen, weil diese Ich-Identität ist immer in diesem Machertum, immer um sich selbst zu bestätigen und zu verbessern nach bestimmten eigenen Vorstellungen. Und dann zu hören, es gibt nichts zu tun oder nichts zu erreichen, das ist natürlich hart. Aber wir haben ja ein paar Bonbons für die Ich-Idee. Und das eine Bonbon ist das nun, schaue selber für dich, was wahr ist. Schau, ob du existierst überhaupt. Und schau, ob es dich gibt. Und wenn diese Ich-Identität wirklich dazu bereit ist, das zu tun, dann würdest du es auch entdecken, dass es nicht existiert. Aber die wenigsten sind dazu bereit und entdecken dann alles Mögliche. Oder sagen, naja, ich weiß, ich habe mich zwar nicht gefunden, aber ich bin doch ich und ich bin doch da und so weiter. Von daher ist es nur dann für dich schlüssig, wenn du wirklich für dich diese Erkenntnis hast, dass es so ist. Und diese Erkenntnis ist nicht wirklich, na gut, es ist nicht wirklich eine Erfahrung, sondern ist eine Umsetzung von einem Wissen. Die Methode, Gewissheit zu haben, von dem, was wahr ist, ist natürlich wissen zu wollen, also erforschen zu wollen. Und die ist bezüglich dieser Ich-Identität, finde dich oder nicht. Und wenn du dich nicht findest, hast du Klarheit. Deswegen ist das Ich aber dann nicht weg. Du kannst dann nur sehen, du bist eigentlich gar nicht als das, was du denkst zu sein. Das hilft dir erstmal nicht viel weiter, außer dass du weißt, aha, wahrscheinlich ist das, was ich dachte, was ich bin, gar nicht wahr. So, und damit musst du dann im Grunde genommen dich selbst in Frage stellen. Und das ist sehr gut, sich selbst in Frage zu stellen. Und zu überprüfen, ob das, was man lebt, wirklich wahr ist. Denn jeder lebt ja von uns eine andere Identität, eine andere Art von Wahrheit. Oder etwas, von dem man dann denkt, dass es wahr ist. Und die Methode, die darüber hinausgeht und die man ständig praktizieren kann, es ist eine Methode, die auch dazu führt, dass sich diese Ich-Identität mit der Zeit erschöpft und auch auslöst, ist natürlich zu seinem Ursprung zu gehen, also zum Ursprung dieser Idee von Ich, sich da aufzuhalten, also den aufzusuchen. Oder eben in der Frage, weil man ja wissen will, ob man ein Ich ist und wer oder was das ist, was dieses Ich ist, sich zu fragen, wer bin ich denn? Und von da an wird es einfach, wenn man das wirklich wissen will. Denn dann besinnt man sich nur auf diese Ich-Qualität. Also, weil die Frage lautet, ja, wer bin ich? Und in diesem Ich bleibst du dann mit deiner Aufmerksamkeit. Und in der Zwischenzeit hast du keine Chance, dich auf das Ich zu besinnen, im Sinne von, ich bediene das Ich oder drücke das aus, was das Ich als Leitfaktor ist. Die Möglichkeit besteht in der Zeit nicht, während du dich darauf fokussierst. Und alles, worauf du dich fokussierst, ist das, was du mit der Zeit, wenn es gelingt, über einen längeren Zeitraum auch wirst. Das heißt, diese Frage, Menschen, wer bin ich, führt dann dazu, dass du mehr und mehr Klarheit dazu bekommst, was du bist, obwohl du auf die Frage keine Antwort bekommst im Sinne von, ja, du bist genau dieses oder du bist dieses nicht. Das passiert auf einer anderen Ebene, auf einer tieferen Ebene, wo du, ohne dass du darüber nachdenken musst, plötzlich weißt. Du weißt einfach. Und ich glaube, viel mehr kann man dazu gar nicht sagen, weil man das auch nicht weiter oder tiefer erklären kann, weil man den Mechanismus nicht versteht. Aber das Spannende ist, dass wenn man sich auf das besinnt, was der Ursprung vom Ich ist oder wirklich wissen will, wer oder was das Ich ist, dass dann nicht das auftaucht, was das Ich ist, wie man es kennt, sondern eine ganz andere Qualität. Manche sagen, da ist ja nichts oder es kommt keine Antwort oder es ist still. Oder es wird weit, oder da ist Bewusstheit, Präsenz. Das ist ganz verschieden, wie man das erfährt, weil jedes System eine andere Form von Ausdruck ist und auch dann noch in verschiedenen Momenten eine andere Form des Ausdrucks. Also innerhalb dieses Systems mal Bewusstheit auftaucht und mal Identifikation, mal Öffnung in einfaches Sein und mal eben Tendenz zur Aufregung. All das gilt nur für diese Ich-Identitäten, diese scheinbaren Ich-Identitäten, die eben darunter leiden. Und heute Morgen haben wir auch das Statement gemacht, jeder, der denkt, der ist ein Ich, leidet, weil er eben etwas lebt, was er nicht ist, er oder sie nicht ist. Das heißt, es muss immer wehtun, etwas zu leben, was unserer Identität nicht entspricht. Und dann werden wir in der Rolle eines Schauspielers. Allerdings bekommen wir dafür keine Belohnung, sondern es ist eher eine Strafe. Ein Schauspieler weiß, dass er eine Rolle spielt, die er nicht ist, und bekommt noch Geld dafür und tut so, als wäre es so. Aber diese Ich-Identität, die meint es ernst und wird bestraft. Das ist ein hartes Los. Also von daher ist diese Frage, wer bin ich denn wirklich, total essentiell. Zumindest wenn du bereit bist, überhaupt dir die Frage zu stellen und dich in Frage zu stellen und das zu wissen. Denn ein weiteres Hindernis für diese Ich-Identität in Bezug zur Erkenntnis unserer Natur ist ja dieses, dass es eben immer versucht, sich zu bewahren. Also auf keinen Fall das, was anders wird, als es gerade ist, oder wenn, dann eine Verbesserung von demselben, was gerade ist, und alles eigentlich der Selbsterhaltung dient und Gewinnmaximierung in Form von besseres Ich, größeres Ich und tolleres Ich und so weiter. Also von daher, wer ist dann schon bereit, wirklich zu erforschen, wer oder was man wirklich ist, weil das ja ein Risiko birgt. Es kann sein, dass das, was ich lebe, nicht stimmt. Das ist das größte Risiko. Und kann sein, dass ich vielleicht gar nicht existiere. Das ist das Größte von dem größten Risiko. Das heißt also, diese Fragen tauchen nur auf, wenn bestimmte Anteile dieser Ich-Identität entweder schon durchschaut sind und sich nicht mehr ausdrücken können, oder wenn dieser Fundus von Energie in uns, der diese Ich-Identität immer antreibt, reduziert ist, also nicht mehr diese Energie hat, die er anfangs hatte. Und dann taucht normalerweise auch das Interesse daran auf, an dem, was verschieden ist, von dem, was man gerade lebt und was Leid bewirkt. Also damit sind wir bei dem Faktor, der uns dazu animiert, uns überhaupt in Frage zu stellen, und das ist natürlich das Leid. Also Leid ist nicht zu ertragen, weil unsere Natur nicht Leid ist, ganz einfach, sondern im Gegenteil Glückseligkeit oder eben Zufriedenheit. Gar kein Leid kennt, aber auch keine Zufriedenheit. Aber wenn wir uns als das kennen, löst es in uns Zufriedenheit aus. Aber das, was das Absolute ist, was wir selber sind, frei ist von Leid, kennt kein Leid und kennt auch keine Freude. Ist aber, wenn man sich auf es besinnt, der Faktor oder die Qualität, die in uns diese Freude oder Glückseligkeit bewirkt. Faszinierend, finde ich, total. Ja, also dieser eine Faktor Leid ist das, was uns animiert, uns in Frage zu stellen und eben bis zu dem Punkt hin, wo es nicht mehr aushaltbar ist, wie wir sind. Oder natürlich die Qualität von dem, dass die sich von dem, was wir sind, dass die sich bemerkbar macht in uns, zeigt, dass wir Momente erleben, wo wir, oder lange Phasen sogar, wo ganz klar ist, das, was vorher diese Funktion dieser Ich-Identität war, läuft im Moment gar nicht. Ist überhaupt nicht präsent, ist nicht auch nicht mal am Horizont zu sehen. Und dann weißt du. Und dann, so ist es aus meiner Erkenntnis, gibt es eigentlich keinen Weg mehr zurück, weil das will auch eine Ich-Identität nicht mehr lassen. Das, was sich plötzlich als Qualität erweist. Also diese beiden Argumente gibt es, Leid oder eben Qualität. Und Leid gibt es nur für uns, weil wir eben diese Qualität sind und das auch tief drin in uns wissen. Sonst könnten wir gar nicht leiden. Sonst könnten wir gar nicht sagen, so das, was jetzt hier gerade läuft, stimmt für mich gar nicht. Also der Maßstab ist immer die Qualität, die wir selber sind. Von daher hat die den höchsten Wert und das macht Sinn, sich auf sie zu besinnen, nicht nur das, sondern dich als das zu erkennen. Und erkennen tust du dich als das jeden Tag, für den Fall, dass du schläfst. Vielleicht bist du jemand, der nicht schläft. Wir haben ja heute auch, wir haben ja Lichtnahrung besprochen und die Tendenz eben da nicht den Körper bedienen zu wollen oder eben sich statt der Nahrung mit Licht sozusagen zu bedienen und das zu ersetzen. Vielleicht gibt es ja Menschen, die den Schlaf auch ersetzen. Und dann hast du, was hast du gesagt? Lichtschlaf. Ja, dann hat er Lichtschlaf kreiert. Also jemand, der nicht schläft oder Lichtschlaf hat, weiß ich nicht, wie der sich dann auswirkt, weil im Tiefschlaf ist natürlich die Qualität für uns wahrnehmbar. Im Sinne von, wir wissen, dass wir nicht leiden, wir wissen, da ist Qualität. Welches genau ist, wissen wir nicht. Aber die demonstriert sich für uns durch die Abwesenheit von uns. Also diese Qualität, diese erholsame Qualität, die ist nur deswegen da, weil kein Bewusstsein von uns ist. Also das heißt, wir sind in der Nacht in einem nicht egolosen Zustand, aber Zustand, wo das Ich nicht wirkt. Es ist dennoch da, weil es ja am nächsten Morgen gerne wieder wach wird. Aber tatsächlich, wie gesagt, haben wir ständig die Kenntnis von unserer Natur. Also auch im Licht, nicht Lichtschlaf, sondern im Tiefschlaf. Und abgesehen davon auch in Phasen, wo diese Ich-Identität nicht wirkt. Und du hast es ja angesprochen, wir haben das schon oft erwähnt im Satsang, dass es in Phasen, die wir oft als Langeweile bezeichnen oder wo nichts passiert, da ist auch einfach nur Sein. Nur wollen wir es nicht wahrhaben, weil wir als eine Idee eines Ichs immer in Bewegung sein wollen und müssen. Und von daher das, was absolut still ist, uns überhaupt nicht die Bohne interessiert. Also wenn man das versteht, dann kann man wissen, wie wertvoll es ist, sich auf das, was absolut still ist, zu besinnen, weil das ist schon das. Also da gibt es gar nicht viel mehr zu erforschen, außer in diesen Momenten wach zu sein, wo nichts passiert und zu schauen, wo die Tendenzen sind, davon wegzugehen oder eben sich der Tendenz dieser Qualität zu öffnen, die still ist und dabei zu bleiben und das, was da dem entkommen will, das nicht zu bedienen. Denn wem oder was, sind wir wieder an demselben Punkt, den wir schon hatten, will das Ich oder diese Ich-Identität entkommen dem Tod von sich selbst. Und deswegen würde es freiwillig auch den Tiefschlaf nicht aufsuchen, obwohl es weiß, dass es erholsam ist, aber in dem ist es nicht präsent. Und das kann diese Ich-Identität nicht aushalten. So, also wir müssen sozusagen, oder das Universum muss diese Ich-Identität dazu überreden, sich selber aufzulösen. Wie gesagt, und das ist schon einiges, wird einiges verlangt. Ja. Gut, da sind wir jetzt. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich vermute mal, jetzt gibt es keine Fragen, weil alles klar ist. Dann können wir wieder wie heute Morgen in Stille sitzen. Besser nicht. Kein Fall. Vielleicht geht dabei das Ich verloren. Das wäre hart. Ja. Gut, was wir noch gesehen haben heute Morgen, ist auch, wie subtil diese Ich-Idee ums Überleben kämpft und glaubt, das Ich nicht mehr zu sein. ist aber um die Ecke doch wieder im Schauspiel, am Schauspiel teilnimmt. Also letzten Endes unglaublich clever ist. Und wir könnten nicht sagen, jetzt muss eine Qualität cleverer sein als das Ich, denn wer oder was ist clever, wenn, dann ist es hier das Ich. Das muss sich selber übertölpeln. Also das ist schon schwierig. Aber das versucht es dauernd. Versucht dauernd, sich die Qualität auszureden, die wirklich vom Leiden befreit, um sich auf das zu besinnen, was Leid ist. Das ist nun mal so. Und das passiert durch diesen Selbsterhaltungsdrang des Ich. Ja, also wie gesagt, das ist das Dilemma. Es geht darum, dass ich als nicht existent zu erkennen ist. Wir könnten auch sagen, so sagen manche, es aufzulösen. Auflösen kann man ein Ich nicht, was nicht ist, aber die Energie davon, die kann nicht mehr bedient werden. Das ist eine Möglichkeit, dass Ich nicht mehr ist. Ja, und damit ist es natürlich das absolut Wertvollste, wenn es sich dir zeigt, dass das, was du glaubst zu sein, nicht wirklich existiert. Dann musst du dich mit einer vermeintlichen Auflösung davon nicht beschäftigen oder irgendeiner Idee von Transformation. Also wäre das Direkteste, diese ganze Identität nicht zu bedienen, daraus komplett auszusteigen und sich auf das Höchste zu besinnen oder auf den Ursprung von allem, wie auch immer du das nennst. Das wäre das Mittel für diese Ich-Identität, falls es denn Lust hat, sich selber aufzulösen. Ansonsten gäbe es nichts zu tun. Also für eine Nicht-Ich-Identität gibt es nichts zu tun im Hinblick auf Zufriedenheit, weil da ist immer Zufriedenheit. Da ist immer Ruhen in sich selbst und keine Tendenz, das, was jetzt ist, zu vermeiden oder dir etwas anderes zu wünschen. Diese Idee kommt gar nicht auf. Also das waren jetzt alles Anleitungen oder Erklärungen für jemanden, der glaubt, dass er nicht ist. Damit es sich nicht rettungslos verloren fühlt, aufgrund dessen, was wir heute Morgen gesagt haben. Aber es ist rettungslos verloren. Weil es noch nicht mal etwas verlieren kann, weil es nicht existiert als etwas, das verloren gehen kann. Also wir müssen es auch nicht retten. Wir müssen es nicht bewahren. Das ist cool. Wenn das jetzt alles verstanden wäre und es so ginge, dass man, nur weil man weiß, es ist nicht da, nicht wirklich, ist nicht die Wirklichkeit und es geht einfach nur darum, das nicht mehr zu bedienen, weil es da nicht ist, dann wäre jetzt Freiheit. Und ist ja. Das ist ja Freiheit. Es ist nur die Frage, wohin schaust du? Schaust du dahin, wo diese Begrenzung ist und die Idee eines Problems, das du erst kreierst, um es dann wieder aufzulösen? Oder bleibst du da, wo einfaches Sein ist, einfache Zufriedenheit? Wenn du es denn könntest, oder wie wir gerne immer wieder sagen, wenn es denn ansteht, dann wäre das jetzt klar. Und wenn du bestimmen könntest, was du tust, und du oder auch nicht tust damit, und du würdest es wollen, wäre jetzt die Ich-Identität erledigt. Ja, würde nie wieder aufwachen. Wenn es ginge. Schau, ob es geht. Und wenn es nicht geht, musst du dich fragen lassen, ob du länger oder immer noch glauben kannst, dass du derjenige bist, der bestimmt, was er tut und nicht tut. Diese Idee ist nur da, solange es eine Ich-Idee gibt. Ich tue dies oder ich sollte dies tun oder kann ich tun, muss tun, 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 tun. Wenn die Idee nicht mehr da ist, ist ganz klar, die Dinge geschehen. Und du tust dabei nichts. Und mit du meine ich das, was sieht, was ist. Der Körper, die Funktion, tut alles Mögliche. Ja. Aber dafür brauchst kein Ich. Im Gegenteil.
Es nützt ja nichts, das immer wieder zu sehen, dass kein Ich da ist.
Sagst du. Ja. Woher weißt du das, dass das nichts nützt? Dann müsstest du das Endresultat deines Lebens vor dir sehen. Wenn es nichts nützen würde, immer wieder zu sehen, dass etwas nicht wahr ist. Vielleicht nützt es ja auch nichts, aber es so zu sagen, ist fragwürdig.
Ja.
Es nützt nichts, weil du meinst, dass du jetzt dann, nur weil du siehst, es anders haben könntest und damit bist du im Tun. In der Idee, du könntest es tun, müsstest es tun und ja, du könntest eher jetzt sehen, so, na, ich kann da nichts machen. Aber wenn es ansteht, dann kann es passieren. Und es kann sein, du musst es 10-mal hören oder dir 10-mal bewusst machen und beim 10. Mal ist es klar, dass jetzt.
Naja, ist ja eher Einsicht, das 100, 500, 1000 Mal bewusst machen.
Kann sein, ja, es kann sein. Es gibt Menschen, die haben von einem Meister, ich weiß von jemandem in China, hat nur eine einzige Kassette von einem Meister und hat 1000 Mal gehört und ist total dankbar. Und wenn da wirklich der Wunsch ist, sich zu kennen oder bewusster zu sein, dann hörst du jedes Mal was anderes. Dann hörst du nicht dieselbe Kassette, sondern du hörst dieselbe Kassette, aber eine andere Qualität von Wahrheit, die sich mehr und mehr vertieft. Und das würdest du auch sehen, wenn du ein Buch lesen würdest, ein kluges natürlich, nicht die Bibel, kluges, dann oder eins, was Wahrheit enthält, dann würdest du sehen, jedes Mal, wenn du liest, wunderst du dich dann, ob du das schon mal gelesen hast. Und so ist es im Satzang auch. Wir sagen immer wieder dasselbe, es ist nie was anderes, immer dasselbe. Ein paar andere Worte, ja, okay. Aber der eine versteht es heute und gestern hätte er keine Chance gehabt, oder versteht es erst übermorgen. Keine Ahnung. Manchmal muss man etwas 100.000 Mal hören. Ist ja nicht viel. Ja, ich meine, wie oft sagst du dir in deinem Leben, ich bin ein Ich, ja, ich bin ein so tolles Ich, ja, weil ich habe es jetzt wieder so hingekriegt, so massiv zu leiden. Ja, wer kann das sonst noch? Ja, weil wie oft sagen wir uns das? Das ist wie ein Mantra. Diese Ich-Identität ist ein Mantra, das sich immer wieder durch die Wiederholung bestätigt. Und dann sagst du, jetzt habe ich schon 9-mal die Wahrheit gehört. Ja. Das ist wie nervig. Ja. Ja, schau es dir an, das war.
Ja, die Erfahrung ist schon irgendwie immer, dass ich das nicht steuern kann, was da läuft. Weil wieder jede Vernunft und wieder jedes bessere Wissen, mache ich dann was, wo ich mir hä?
Ja.
Na, also irgendwo, das ist wie so, das geht einfach irgendwie so ab, ne? Und dann hinterher, ja, da macht man sich dann auch oft dann noch, jetzt hast du schon wieder, ne? Das, was du nicht wolltest. Aber irgendwie ist einem da, ja, es läuft einfach so, wie es läuft und
ja.
Ich merke immer mehr, dass ich einfach damit den Einfluss habe drauf.
Ja, und du kannst dann sehen, dass da nach wie vor die Tendenz besteht, obwohl du glaubst, dass du den nicht hast, dass du versuchst, ihn zu haben.
Ja,
dass
klar.
Du dir selbst das nicht glaubst. Aber je mehr das klar gesehen wird und oder der Wunsch nach Wahrheit ist, umso klarer ist es und umso kürzer sind die Phasen, in denen du dir das glaubst. Mhm. Und umso weniger machst du dich dafür fertig, für Dinge, die du deiner Ansicht nach hättest anders machen sollen. Mhm. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Aber das
spielt sich immer wieder ab, so in der Zeit.
Immerhin, ich meine, wer sieht das schon klar? Also ich sage das ja vielen, aber wer schaut schon wirklich hin, wie das sich in seinem Leben umsetzt, was er als Leben bezeichnet? Mhm. Wer oder was das bestimmt, was man tut? Und es, also man braucht ja nur wirklich mal 2 Minuten hinzuschauen, dann sieht man das. Muss ja gar nicht. Naja, ich meine, das heißt nicht, dass man deswegen dann, dass es ich dann nicht mehr ist, aber dass man sehen kann, okay, das bestimme ich nicht. Man muss sich nur mal 2 Minuten beobachten, wie man ist, was man tut, und dann sieht man, dass man es nicht tut.
Und dann kommt wieder, das gibt's doch nicht, das muss doch so. Und dann kommt wieder der dann glaubt, doch irgendwas bewirken zu können da oder noch irgendwas da zu managen, ne? Und letztlich aber stehst du dann da und
ja. Aber wir könnten sagen, weißt du, in den Momenten, wo das für dich klar ist, da ist diese Ich-Identität nicht wirklich präsent. Total. Aber wenn es dann nicht mehr klar ist, dann ist sie total präsent und dann ist nun mal das, was jetzt regiert. Da ist keine Möglichkeit von Bewusstheit, wenn die auftaucht. Und das ist natürlich der Frust, wenn man schon die andere Qualität kennt und dann immer wieder dieses Alte auftaucht, was sich selbst bestätigt. Und in den Momenten, wo es auftaucht, da sagst du, also zumindest am Anfang nicht, ja klar, es taucht auf. Das sagst du dann, wenn du schon da...
Ja, das ist dann schon Nacharbeit, ne? So hinterher. Jetzt
genau.
Ist er angerauscht. Ne?
Genau, genau. Und aber je tiefer das verstanden wird und je mehr du dich dort aufhältst, wo eben ein Ich nicht bestimmt oder zu bestimmen scheint, dann ist dann mehr Bewusstheit in den Momenten, wo es auftaucht. Und irgendwann ist wirklich schauen, das taucht auf, okay, ja. Und dann siehst du dich aber schon auch losgelöst als das. Und das bedarf natürlich schon... Ich will jetzt nicht sagen, einige Voraussetzungen, das würde wieder bedeuten, man muss eine Voraussetzung haben, um frei zu sein. Das braucht man eigentlich nicht. Aber in der Praxis sieht es oft so aus, dass man einfach eine Weile braucht, bis man dann wirklich da losgelöst ist von dem, was dann da Theater spielt. Ja. Und solange man nun mal glaubt, dass man eine Ich-Identität ist, muss man auch danach leben. Also macht es dann Sinn, sich, wenn man Freiheit will, sich dann auf die Freiheit zu besinnen. Ja, zumindest die Aufmerksamkeit abzuziehen von dem, was Leid verursacht. Das macht dann schon Sinn. Was anderes kann man ja nicht. Man kann natürlich, aber kann sich wieder in das Alte stürzen. Das ist nicht sinnvoll. Aber wie gesagt, auch das bestimmt man nicht. Und kann man dankbar sein dafür, weil das ja schon eine andere Lebensqualität ist, wenn dann das auftaucht, was losgelöst ist von dieser Idee, jemand zu sein. Und dann die Idee überhaupt da ist, sich auf das Höchste zu besinnen oder eben die Persönlichkeitsstruktur nicht zu bedienen. Ja, aber wir weisen immer oder ich weise immer wieder darauf hin, dass es gut ist, keiner Tendenz zu folgen, gar keiner. Und wenn das gelingt, ist natürlich das Optimum. Also noch nicht mal zu versuchen, frei zu sein, weil ja die Idee von Freiheit immer bedingt, ich glaube, ich bin gefangen. Damit bestätigt man die Gefangenschaft. Aber aus der Position der Ich-Identität geht es nicht anders. Da ist es so. Aber in Momenten, wo das nicht ist, einfach nur zu sehen, dass da die Tendenzen sind einer Ich-Struktur, das ist allein schon eine tiefe Loslösung davon. Ein tiefes Verstehen. Und je mehr Verstehen ist, umso mehr setzt sich das um, was verstanden wurde. Wenn wir jetzt von einer sogenannten Machbarkeit sprechen, was wir nicht tun, aber darauf hinweisen, was möglich ist oder wie sich eine Struktur, eine Ich-Struktur mal eben ausdrückt. Also landen wir wieder dabei, dass wir sagen müssen, naja, sei still. Ich sag's jetzt lieber nicht, sonst schlafen wir gleich wieder ein. Sagen, erwähnen, Stille wäre jetzt das Beste, dann fallen gleich die Augen zu. Aber es macht nichts, wenn sie zufallen, davon abgesehen. Ja. Alles klar? Ja, weil du sagst, es sagtest ja jetzt, es bringt nichts alles, oder? Indirekt.
Wenn dann mal diese Wut hochploppt, dann diese Wutseite sagt, dann nützt ja alles nichts. Ich habe doch schon 100.000 Mal das gesehen, dass da kein Ich ist. Und glaubt es immer noch, immer wieder mal, jedenfalls oder viel oder tiefgründig eigentlich ständig oder wie auch immer. Oder ich habe eigentlich keine Ahnung genau genommen, was ich glaube oder wann nicht und wie viel ist es. Ach, das weiß ich auch nicht.
Aber weißt du, die Frage ist, kann man wirklich von einem Ich verlangen, dass es sich dauernd bestätigt, dass es nicht da ist? Das ist ja, was du sagst, praktisch. Eigentlich habe ich es ja schon dauernd gesehen. Und wer hat es gesehen, die Ich-Identität? Hat gesehen, dass sie selber nicht da ist. Vermittelt durchs Bewusstsein oder durch die Kenntnis davon, dass ein Teil von der Ich-Identität dann auch in der Erfahrung immer mit dabei ist, wo dann scheinbar keine Ich-Identität ist. Und dann verlangt diese Ich-Identität, dass sie nie anwesend ist. Oder dass es aufhört mit sich selbst. Das ist, was du verlangst. Das, kann man das verlangen? Man kann es verlangen, macht aber keinen Sinn. Also verstehst du, was ich sage? Es macht keinen Sinn zu verlangen, dass die Ich-Identität nicht da ist. Obwohl es wünschenswert wäre für Glückseligkeit, dass er nicht da ist. Aber es zu verlangen heißt, etwas haben zu wollen oder zu verlangen, was nicht möglich ist. Was nicht geht, denn entweder sie taucht auf als Ich-Identität und dann macht sie, was sie will oder eben niemals will, glaubt zu wollen. Und wenn sie nicht auftaucht, dann sieht sie aus, als ja, wäre sie jetzt vernünftig und würde jetzt mal was Vernünftiges machen, eben nichts machen. Also das ist der Wahnsinn, das zu verlangen. Verstehst du? Aber zu wissen, dass es das tatsächlich nicht gibt, so, und dass es sinnlos ist, zu versuchen, sie aufzulösen, die Identität, weil damit so eine Bestätigung findet. Das zu wissen und sich damit gar nicht mehr zu beschäftigen, das ist gut, sofern das denn die Folge ist. Weil das Machen ist wieder die Persönlichkeitsstruktur, die durch das Machen sich selbst bestätigt. Also muss man aus dem Machen aussteigen, wenn man das denn könnte. Oder sagen wir mal so, es ist gut zu wissen, dass es gut wäre, nichts zu machen oder nicht zu denken, dass man macht. Das ist dasselbe. Und dann hat natürlich, dann sagt jetzt die Idee, na klar, das mache ich schon mal gar nicht, weil dann kommt ja nichts dabei raus. Weil es muss ja was dabei rauskommen, das hast du ja vorhin auch gesagt. Es muss was dabei rauskommen. Das habe ich schon so oft gehört und es funktioniert nicht. Das heißt, es muss funktionieren, muss was dabei rauskommen.
Also wenn das Ich nicht mehr gegen das Ich ankämpft, ist gut, weil dann ist es ja draußen aus dem Kampf.
Ja.
Es muss was dabei rauskommen. Na klar, Freiheit. Na klar, Freiheit.
Freiheit läuft es dabei raus. Was denn?
Was dabei rauskommen soll.
Freiheit. Na, keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht, ja. Aber was kann wirklich dabei rauskommen, wenn man das tut? Wir könnten sagen, dann ist immer noch etwas da, was dann rauskommen kann. Weil wir sagen, soll das rauskommen.
Also, das habe ich
also nicht, schon was dann wieder auftauchen kann.
Solange ich als Idee des Ich was tue, irgendwas tue, ist es ein Ich-Tun.
Das okay, das hast du ja, kapiert und die Folge ist. Es gibt dann immer eine Folge. Freiheit, sagst du da. Da kommt Freiheit.
Na, die Folge ist, mich so, so gut es geht rauszuhalten und versuchen immer den Fokus auf dem Ich.
Aber das ist genauso tun, als würdest du dich reinhalten oder als sollte was rauskommen. Dich rauszuhalten. Verstehst du? Das ist dasselbe. Doch, immer wenn die Idee vom Tun ist...
Das Das ist aber das, was du vorhin auch gesagt hast.
Was habe ich denn gesagt?
Das Einzige, was die Idee von ich tun kann, ist, sich auf das zu besinnen, was sie ist.
Ja. Das Einzige tun. Nein, nicht, dass es tun kann, sondern dass das wäre, ja, was man der Ich-Idee geben könnte, sofern sie es denn könnte, wenn es ansteht. Ja. Ja, aber jetzt sind wir bei dir. Und jetzt geht es darum, zu sehen, dass jegliche Anstrengung, die du ja meinst, machen zu müssen und die dann Erfolg bringt, sinnlos ist. Jegliche. Das ist jetzt die Wahrheit. Jetzt sind wir bei der Wahrheit. Vorhin waren wir jetzt bei dem, was eine Ich-Idee tun kann und muss und was immer noch nicht zur Wahrheit führt. Weil aber die Ich-Idee nichts anderes tun kann. So, und dir sage ich jetzt, so tut mir leid, wenn du jetzt versuchst, was zu tun, um die Wahrheit zu erreichen, keine Chance. Beides ist wahr. Keine Chance. Das ist die absolute Erkenntnis, dass sobald keine Tendenz da ist mehr, sich auf Freiheit zu orientieren. Das bedeutet aber auch, dass die Ich-Struktur nicht sich selbst bedient, um irgendwelchen Dingen zu entkommen, weil das nämlich auch dieselbe Tendenz ist. Sich zu befreien von dem, was gerade ist. Also wenn das nicht mehr ist, dann ist Freiheit. Also wenn gar kein Wunsch mehr nach Freiheit ist, der sich durchs System ausdrückt, dann ist Freiheit. Dann erst.
Nicht mal mehr Fokus auf Ich?
Auf gar nichts. Ja, natürlich nicht.
Daran habe ich mich bisher immer festgehalten,
ja. Ja, solange du glaubst, dass du ein Ich bist, musst du das machen. Aber du bist ja kein Ich. Also wenn wirklich Freiheit gewollt wird, ja, dann ist Freiheit jetzt, wenn keine Tendenz mehr ist, Freiheit zu wollen. Klar? Gut, so, und wenn die Idee da ist noch nicht Freiheit, dann muss diese Ich-Identität versuchen, das zu erreichen. Oder eben das andere nicht mehr, was Leid bewirkt oder nicht Freiheit. Dann ist die Frage, an welchem Punkt stehst du?
Das wechselt.
Was wechselt, ja. Dann siehst du, dass sich Freiheit oder bis zu einem gewissen Grad zeigt, wenn keine Tendenz ist, irgendwas zu unternehmen. Nicht Handlung geschieht. Und nicht Freiheit ist, wenn der Versuch da ist, sie zu erreichen. Und in dem Moment, wo die Tendenz ist, sie zu erreichen, ist die Ich-Identität voll aktiv. Und wenn das nicht ist, schläft sie.
Und wieso, sobald irgendein Denken einsetzt, tut das Denken ja so, wie wenn das Freiheit vorher nicht gewesen wäre?
Das ist ein anderes Konzept. Das ist eines, sich je nachdem, was für eine Erfahrung das für dich war, sich dann fertig zu machen und sich das nicht zu gönnen. Oder es war keine Erfahrung von tiefen Frieden zum Beispiel, dann gibt es einen Grund, das anzuzweifeln. Aber die Ich-Identität zweifelt alles an. Nur möglichst sich selber nicht. Es sei denn, es dient dazu, bestimmte Strukturen zu bestätigen, wie Minderwert zum Beispiel, dann geht es um Selbstzweifel. Je mehr Selbstzweifel, desto mehr Minderwert, desto mehr scheinbarer Wert. Für die Ich-Identität. Ja, das ist eine gute Antwort.
Ich habe beobachtet, dass der Ich-Gedanke in unterschiedlichen Situationen ganz unterschiedlich auftaucht, beziehungsweise gar nicht auftaucht. Also solange der Körper und das Nervensystem relaxed ist und in einer Situation, die als angenehm empfunden wird, da ist einfach nur Wahrnehmen und Umgeben passiert. Aber wenn eine Situation ist, die als Stress erlebt wird, jetzt wirklich oder aus einer bestimmten Struktur heraus als Stress erlebt, da ist dann der Gedanke, ich, also warum passiert mir das oder ich will das schaffen oder da raus oder was habe ich vorher falsch gemacht, dass ich überhaupt in so einer Situation bin. Und ja, was da eigentlich helfen kann, also was mir hilft, dass mir erstens bewusst ist, das ist eine Stresssituation und dass ich mir bewusst sage, die Situation ist jetzt nicht gefährlich, so gefährlich, wie sie wahrgenommen wird, sondern das müssen alte Strukturen sein, die da so stark wirken. Und dann kann der Körper eher relaxen und dann ist automatisch kein Ich-Gedanke da.
Wobei du natürlich, ich meine, in dem Moment, wo du einfach bist, das ist ja, haben wir ja auch erwähnt, das ist, sind die Phasen, die wir als nicht wertvoll erkennen, wo sich eigentlich schon zeigt, dass eigentlich das, was wir sind, einfach selbstverständlich ist für uns, sodass wir es gar nicht feiern, weil nichts passiert, auch keine Gedanken sind, zum Beispiel. Das ist ja ganz oft so, viel öfter, als wir glauben. Und dass wir dann in den Momenten, wo dann diese Dinge passieren, die du beschrieben hast, da natürlich diese Struktur in Gefahr ist, die dann wach wird. Zu sich selbst. Also die wird zu sich selbst wach und funktioniert dann nach dem Mechanismus, der sich über Jahrzehnte aufgebaut hat. Und das natürlich immer alter Kaffee. Es gibt ja nichts Neues in dem System, wirklich. Und noch nicht mal das Selbst ist neu, auch wenn viele das die Idee ist, es ist jetzt neu, aber es ist das Älteste oder Frischeste von allen gleichzeitig. Und aber in dem Moment, wo du jetzt sagst, dann da ist dann keine Ich-Identität mehr, wenn wir uns sagen, das kommt aus der Vergangenheit und so weiter und du brauchst hier keinen Stress machen. Und dann sagtest du, da ist dann ja kein Ich, aber dann ist natürlich immer noch Ich, was ich sage, jetzt habe ich keinen Stress oder macht keinen Sinn, Stress zu haben. Das ist natürlich immer noch das Ich, was das sagt. Und für dich mag das so funktionieren, für viele funktioniert es nicht, wenn der Stresspegel so hoch ist, dass einfach da diese Struktur des Mechanismus dann überhand nimmt. Und dann kannst du dir alles Mögliche sagen, kannst du dich fragen, wer bin ich denn eigentlich wirklich? Oder also diese essentiellen Fragen, oder ich bin das, oder ich bin Brahman, was man so gerne tut, oder wer bin ich, oder ich. Und dann funktioniert das alles nicht. Also es funktioniert in Momenten, wo sowieso eine gewisse Entspanntheit noch ist oder die noch aufrechterhalten werden kann. Wenn das Level dann überschritten ist, dann wird es schwierig. Dann kann man sich alles Mögliche sagen. Aber du hast vielleicht das Level nicht mehr, weißt du so?
Ja, es kann aus einer Stresssituation irgendwie ein bisschen Luft rausnehmen. Also dass es wenigstens etwas relaxen kann. Und,
Ja, mag sein, wenn das wie gesagt für dich so funktioniert, für vielleicht manche andere auch. Aber dafür haben wir ja eigentlich ein paar andere Aspekte, nämlich eben die Frage zum Beispiel, wer sieht das jetzt oder wer erfährt das oder wer lebt das? Und in dem Moment ziehst du dich eigentlich da raus, weil du ja dann schon, wenn du dir die Frage überhaupt stellst, weißt, im Grunde genommen ist da ja das, was hier passiert, nicht 100% wahr, weil eigentlich stellst du dir die Frage nur, weil du eben weißt, okay, ja, eigentlich steige ich da möglicherweise zu viel ein und es ist nicht wirklich, macht keinen Sinn einzusteigen. Oder wer oder was ist es, der da einsteigt? Das bin ich nicht, weil ich sehe, was passiert, und einsteigen passiert von dem Mechanismus, der, wie du sagst, aus der Vergangenheit kommt. Also ich tendiere eher nicht dazu, aber wenn es für dich funktioniert, ganz prima. Also alles, was für jeden funktioniert, ist okay, aber besser ist natürlich, den Pegel von der Achtsamkeit hochzuhalten oder der Wachheit oder der Präsenz. Und dann hat auch die Tendenz von unserem Mechanismus nicht mehr diese Kraft, um überhaupt da an dir zu rütteln, weißt du? Das ist noch besser. Als sozusagen aus dem Schlaf hochgestreckt zu werden und dann von sich zu verlangen, jetzt bin ich wach oder jetzt kann ich das richtig einschätzen. Das ist ja ein alter Kaffee. Es kommt immer auch auf den Kaffee an, wie alt er schon ist und wie oft man da schon rumrühren musste, wenn er zu stark ist und man ihn nicht verträgt. Dann hilft gar nichts im Grunde genommen. Dann ist einfach nur die Situation, die dich überrollt. Und dann ist die Frage, ob es dir immer einfällt. Weißt du? Fällt es dir immer ein, das zu sagen dann im Stress? Aber es ist ja kein Stress, es ist nur alter Kaffee.
Seitdem mir das bewusst ist, kommen so Situationen nicht mehr so oft vor.
Ja, dann könnten wir sagen, auch, weißt du, wir könnten auch sagen, in dir ist die Energie jetzt so still geworden, dass dann in dir diese Erkenntnis kommt, aha, das ist sowieso altes Zeugs und brauche ich gar nicht mehr bedienen, weil das betrifft mich gar nicht mehr in dem Sinne. Sodass dein Level gar nicht mehr an den Punkt kommt, wo du dir das vielleicht sogar noch sagen musst. Verstehst du?
Ja. Aber wie kommt man dahin, das bewusst zu würdigen, wenn eben kein Stress da ist und auch kein Ego-Gedanke da ist?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil es ganz schwierig ist, wenn es nicht für dich einen Moment gibt, in dem du für dich erkennst, welchen Wert das hat, dass nichts passiert. Oder dass es eben still ist und dass für dich dann diese Stille in dir eine Qualität bewirkt, zu der du ein totales Ja hast, weil du es als Liebe empfindest oder als Frieden oder Glückseligkeit. Oder weil einfach keine Tendenz da ist, die Person zu bedienen. Und dann wirklich auch in dir schon das zum Vorschein kommt, weil es als Qualität dann auftaucht, wenn das nicht bedient wird. Denn in vielen taucht es ja auf, aber es zeigt sich dann nicht gleich Glückseligkeit. Einfach weil die Verhaftung an das System noch so stark ist. Also das heißt, wir müssen irgendeine Form von Erfahrung gemacht haben für uns, die uns das ehren lässt. Und dann kannst du sagen, okay, wow, dafür gehe ich jetzt oder das ist für mich das Wertvollste. Oder ich sehe jetzt das in den Bereichen, wo ich dachte, da ist tödliche Langeweile oder es muss mir sogar Angst machen, sehe ich jetzt, dass da eigentlich die Qualität schlummert und dass ich über diese Ebene dann in mir das öffnen kann, was das schätzen kann. Durch Lesen oder weißt du, Hören, weißt du ja selbst, da ist es möglich, das zu vertiefen, was man weiß, ja. Oder wenn es Momente gibt, in denen sich das für dich öffnet, dann liest du gerade das, was dich dann da hinein zu öffnen scheint. Aber die eigene Erfahrung von Momenten, in denen du wirklich eine andere Qualität lebst als dein gewöhnliches Mechanistendasein, das ist wertvoll. Ohne das geht's nicht. Sonst kannst du nur davon träumen und hast dann irgendwo eine Vorstellung davon, wie das sein könnte und gehst mit deiner Vorstellung, so ist es für die meisten Menschen, an der Realität vorbei, sodass du nicht siehst, was die ganze Zeit schon an Qualität schon da ist.
Es bedarf einer bestimmten Sensibilität, weil es irgendwie eine ganz ruhige, normale, kühle Zufriedenheit ist irgendwie.
Ja. Für dich ist das schon eine normale, kühle, coole, tolle Zufriedenheit. Ja, natürlich. Aber wie gesagt, wenn du es nicht für dich erfährst, wonach willst du dich dann orientieren? Dann ist die Tendenz eher die, das, was an Leid ist, meiden zu wollen, nicht haben zu wollen, zu verdrängen und so weiter und nicht sensibel zu sein. Also genau das Gegenteil. Und erst wenn das System sich bis zu einem gewissen Grad öffnet für eine gewisse Sensibilität, ist es möglich, dass sich überhaupt das dir offenbart, welche andere Qualität in dir noch ist. Also so wie du sagst, stimmt total, es braucht diese Sensibilität. Also dafür muss das System geöffnet sein. Solange noch totale Identifikation ist, ist das unwahrscheinlich. Außer dass es so Momente gibt wie Ausfallzeiten vom Ich, dass es plötzlich einfach abtaucht und sich dir das enthüllt in dem Moment. Das gibt es ja für Menschen, die ganz tief verwurzelt sind in dieser Ich-Idee, gibt es das auch. Und ja, wenn das mal gesehen wird und dann das Ich nicht wieder in dieser Intensität auftaucht, permanent, dann ist die Möglichkeit, sich auf das zu besinnen. Oder den wieder zu öffnen. Oder hast du noch eine andere Idee?
Es läuft wieder darauf raus, dass es Gnade ist. Ne?
Ja, es ist, was ist. Ja. 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 Dann sind wir wieder bei der Unmöglichkeit, es für uns zu richten. Ja. Gnade heißt ja, wir machen es nicht. Also Schönheit zu sehen geschieht und das ist ein Geschenk. Wir können auch sagen, wenn wir in den Trips des Ichs leben, ist auch ein Geschenk, weil wir haben es ja auch bekommen, wir haben es ja auch nicht bestimmt, dass wir es so machen. Wir empfinden es nicht als ein Geschenk, aber es fällt unter dasselbe Motto im Prinzip. Nur wir sehen es nicht als Gnade, aber wie sollen wir es dann nennen? Dann müssen wir den Begriff Gnade streichen und müssen sagen, es ist nicht unser Tun. Und dann sagen wir, in einem Moment sagen wir Danke dafür, im anderen sagen wir Nein, danke. Da ist die Frage, sollte man sich mit der Gnade groß auseinandersetzen? Weiß ich nicht, eher vielleicht nicht. Und sich dem Begriff Demut öffnen. Der Qualität von Demut, die ja darauf hinweist, du bist es nicht, in dem das geschieht, was ist. Also deswegen reklamier es nicht für dich als eine Qualität, die dich zu etwas macht oder besonder macht, sondern stuf es richtig ein, sei bescheiden, weil das ist die Wahrheit. Bescheidenheit ist angebracht und Demut für den, der weiß, wer er ist, und auch für prinzipiell andere, scheinbar andere, weil die Position ja die ist, Zuschauer zu sein. Und wie kann man dann für sich irgendwelche Qualitäten reklamieren? Ja, wie kann man dann reklamieren, dass man toll ist oder dass man ein Problem hat? Macht nicht viel Sinn. Und wie demütig kann eine Ich-Struktur sein? Ja. Das ist eigentlich ein Widerspruch in sich.
Demut hat für mich jetzt vom christlichen Hintergrund her immer so leicht den Charakter von verstecktem Ich. Ich bin ja so demütig.
Ja, das natürlich kann man das auch so nutzen. Aber ich meine jetzt wirkliche Demut, dass du wirklich weißt, okay, ich bin nicht der Handelnde. Die Dinge geschehen und Gnade ist ein großes Geschenk. Und da kann ich nur sagen, wow, danke, 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 super. Aber das andere ist auch ein großes Geschenk, was wir als Nicht-Gnade bezeichnen. Deswegen habe ich diese Unterscheidung versucht aufzuheben. Weil ja nicht nur die für uns angenehmen oder annehmbaren Aspekte wichtig sind im Leben, sondern auch für die, die wir ablehnen, weil wir dadurch ja erkennen können, welche Strukturen laufen und uns mehr durchschauen können, verstehen können und auch sehen, dass das auch das ist, was wir nicht machen. Nicht ablehnen, ja. Ja, das ist, wie gesagt, das ist immer auch dann, aber gut, so weit müssen wir vielleicht nicht gehen, aber auch das Ja sagen und das Nicht-Ablehnen ist auch natürlich aus der Position, kann ich es denn überhaupt ablehnen, oder kann, weißt du? Oder wer ist es, der Ja sagt? Wenn du nicht bestimmst, was du tust, sagst du dann Ja.
Es ergibt sich.
Ja, eben. Dann fällt das Ja-Sagen weg. Aber dann auch das Nein-Sagen. Ja-Sagen heißt immer, es gibt auch ein Nein. Das heißt, man ist noch in der Polarität gefangen. Position beziehen heißt, da ist eine Struktur im Gange, die sich dadurch bestimmt, dass sie Position bezieht.
Der Weg ist erstmal sozusagen der richtige, oder?
Wir sind ja hier im Satsang. Im Satsang geht es um die Wahrheit. Und da müssen wir eigentlich alles kappen, was ein Weg ist. Machen wir jetzt gerade. Wir kappen das. Also ich sage nicht, dass das jeder jetzt können sollte, aber das ist, was wahr ist. Und dann schaut jeder für sich, was geht, ja, was er kann. Und dieses Ja bedeutet ja im Grunde genommen, dass eigentlich das, was da passiert, schon passiert ist. Und dann dahinter, währenddessen möglicherweise kein Ja war, meistens dahinter dann so, ja, ich glaube, ich nehme es jetzt an, so ungefähr. Oder ich habe es jetzt, gerade war jetzt kein Nein und dann habe ich ein Ja dazu gehabt. Ja, es kommt immer hinterher. Verstehst du? Die Dinge geschehen. Und dann kommen die Kommentare nach dem Motto, ich sage Ja dazu. Ja, kannst du erst zu dem sagen, wenn es schon da ist, nicht vorher. Verstehst du?
Ja, das, ich meine, dass man sich selber erstmal annimmt, so wie man ist. Und das ist doch. Und dann kann man auch die anderen annehmen, so wie sie sind.
Ja, das ist wahr. Aber wie gesagt, das ist die Vorstufe von Satsang. Die Vorstellung, ja, sich anzunehmen. Wir reden jetzt gerade von der Wahrheit und daher. Ansonsten stimmt das natürlich. Das ist eine Phase im Leben, wo man sagt, okay, vorher habe ich gekämpft und jetzt versuche ich nicht mehr zu kämpfen. Aber kannst du jetzt nicht mehr kämpfen?
Ja.
Oder sagen wir so, kannst du bestimmen, dass du nicht mehr kämpfst? Die Idee kannst du haben. Ja, eben. So. Von daher.
Alles gut.
Konfrontieren wir das Relative, also wo wir sagen, an dem Punkt sind wir noch nicht, mit dem Absoluten, dass wir sagen, so, weißt du, du versuchst hier im Relativen was zu machen, was absolut nicht geht.
Ich versuche gar nichts mehr zu machen.
Dann sind wir jetzt weit gekommen, wo wir es gar nicht versucht haben. Wenn du gar nichts mehr versuchst, wirklich zu machen, dann nehme ich dann dein Wort.
Wunderbar.
Seto, sag was.
man kann nichts machen im Grunde, ne? Hat überhaupt keinen Zweck, von Machen zu sprechen, weil da keiner ist, der was macht.
Ja.
Aber trotzdem gibt es Tendenzen, die irgendwie förderlich sind. Also zum Beispiel, ich glaube, bei den Buddhisten, die sagen, das noble Gesellschaft, also zum Beispiel ins Satsang zu gehen. Also ich beobachte, dass es einfach förderlich ist, dass in dem Zusammenhang bestimmte Sachen und Erkenntnisse passieren.
Das stimmt. Durch Tun?
Nicht durch Tun.
Eben.
Ich bin nicht der, der in Satsang geht. Also
doch.
Sieht so aus. Ja.
Wo bist du
gerade? Ja, sieht so aus.
Ja, ja, du sagst, du hast dich nur verkleidet als jemand, der filmt und für Jetzt TV, für diesen Typen, den schrägen Typen, der das Jetzt TV gegründet hat, für den bist du hier. Und, ja. Und das ist das Alibi dafür, nicht in Satsang zu sein, obwohl du in Satsang bist dann. Und öfter als wahrscheinlich viele, die sagen, sie gehen in Satsang. Also schätzt du die Qualität, weil du sie auch unterstützt und alles dafür tust, dass das passiert. Und damit unterstützt du dich ja auch und siehst, welche Qualität das hat. Sonst könntest du ja so gar nicht sprechen. Du könntest ja nicht sagen, das macht Sinn, den Satsang zu gehen, weil da irgendwas passiert. Ja, da passiert einfach was. Aber nicht dadurch, dass da was passiert, im Grunde genommen. Das ist nur an der Oberfläche. Also all das, was wir jetzt auch sagen, ist nicht das, was wirklich bewirkt, das, was passiert. Das ist nur die Wirkung davon, dass das Universum hier eine bestimmte Ausdrucksform findet gerade und in dem einen diese Öffnung, anderen jeden, anderen keine ist. Das ist, wie es ist.
Ja, es ist nicht nötig, da irgendeine Kausalität reinzubringen, weil
genau.
Man könnte genauso umgekehrt sagen, es soll was passieren und darum gehe ich in Satsang. Ne?
Genau, also, aber so ist es ja. Die Tendenz ist natürlich, die Menschen gehen in Satsang, weil sie wollen, dass da was passiert. Oder weil sie wollen, dass nichts mehr passiert, je nachdem. Ja. Ja. Also wir könnten auch sagen, im Satsang zu sein ist besonders gut, weil da nichts passiert. Oder da dann möglicherweise die Idee nicht mehr so stark ist, was tun zu wollen oder zu können oder zu müssen. So wie in Stille zu sitzen, also in sogenannter Meditation zu sein, ja den Vorteil hat, wenn man weiß, wie es geht, nämlich dass es nichts zu tun gibt da, dass das in uns eine Qualität potenziert, die eben versteht, dass es klug ist, nichts zu tun. Für etwas, wofür man nichts tun kann. Also das Beste, was einem passieren kann, ist, wenn man im Satsang ist, dass man nichts versteht und dann aufgeben muss, was zu verstehen und dann plötzlich sich einfach hier wiederfindet und einfach nur da ist. Und dann ist jegliches Machertum tot. Also das Einzige, was ich kann durch vieles Reden, ist, euch tot zu reden. Ja?
Das gelingt manchmal.
Ich weiß, sie ist, ja zwischendurch. Ich sehe auch die großen Fragezeichen natürlich, aber wenn die verschwinden, ist Ruhe. Ja. Und wenn es sein muss, dem einen im nächsten Moment zu widersprechen, mit dem Gegenteil. Ja, wir können sagen, im Satsang kann geschehen, dass sich das, was in dir still ist, einfach zeigt. Indem das nicht bedient wird, was nicht still ist. Und das entspricht genau der, wenn es sowas gibt, wie Praxis, entspricht genau der, das nicht zu bedienen, was aktiv ist, die ganze Zeit irgendwas will. Und aus dem heraus zu leben, was still ist. Du wolltest was sagen, glaube ich.
Kerstin. Ja, ich wollte gerade sagen, ich fühle mich heute durch das, was ich jetzt das 100. Mal gehört habe, total fragmentiert. Also, ich habe auch keine Fragen mehr.
Doch, es war gerade eine.
Nee, es war keine. Es war eigentlich nur eine Ansage, die ich einfach mal so machen wollte. Ich kann mich wegducken, sozusagen.
Ja.
Was aber auch nicht so einfach geht, ne? Das ist ein Möchten, aber
ja.
An so einer Schwelle, ja genau, wo ich jetzt kapiert habe, ich kann sowieso nichts tun, auch nicht wirklich Widerstand da ist. Irgendwas läuft trotzdem noch.
Ja, ja, da ist noch genug Anteil da, der das natürlich wieder für sich nutzen würde, wenn er denn könnte. Ja, aber es muss zu diesen Momenten kommen, weil die Struktur selbst, wie gesagt, die kann sich nicht selber auflösen, will sich auch nicht auflösen, obwohl sie es immer auch sogar sagt, ich bin bereit zu sterben, das höre ich immer ganz oft, aber nicht wirklich der Fall ist. Und das heißt, es muss irgendwas passieren, was diese Struktur, diese doch stabile Struktur erschüttert. Und aus dem gewohnten Erleben und Funktionieren herauskatapultiert. Und das kann sich unangenehm anfühlen.
Und wie weit muss das Erschüttern gehen?
Das kommt darauf an, wie stark die Struktur ist und wie stark diese Energie da in dir wirkt, die das will, beziehungsweise ausdrückt.
Die weiterleben will.
Nein, diese Energie, die in dir überhaupt das in Gang gesetzt hat. Es ist ja nicht so, dass, weil wir hier Satsang machen, das jetzt in dir so ist, dass du dich als fragmentiert bezeichnen musst. Sondern das steht bei dir an und das findet die Unterstützung hier in diesem Rahmen, die es braucht, damit es sich so ausdrücken kann, wie es in dir angelegt ist. Es ist nicht, dass wir das hier in dir verursachen können. Wir können nur das in dir verursachen, was in dir bereit ist. Sozusagen, oder
dieses Wechselspiel, ne?
Soweit
ich sehe es immer aus dieser Perspektive und du sagst es dann immer genau andersrum.
Ja. Je nachdem, wie weit die Tür offen ist von deiner Struktur, passiert hier eine ganze Menge. Und das braucht es auch, weil alleine könnte das sein System so nicht. Aber es wird praktisch von uns verlangt, dass wir das hier managen, indem wir einfach hier sind. Weißt du, so ist das Universum so. Das arrangiert alles so, dass die Dinge, die anstehen, passieren und das, was eben für dich ansteht, das jetzt fragmentieren und eine gewisse Unzufriedenheit darüber. Und wir helfen dir dabei, dass es so ist, so sein kann.
Was ist denn die Steigerung von Unzufriedenheit? Ich komme gar nicht drauf.
Es ist gut zu wissen, dass jegliche Unzufriedenheit immer eigentlich daran ansetzt, an dem, wie wir uns selber sehen. Also wir mit uns selber unzufrieden sind. Es gibt ja Menschen, die gehen in den Satsang und denken, der Satsang, das war jetzt alles Mist und so weiter. Dabei sind sie es, die sich als Mist sehen, weißt du, hart ausgedrückt. Und da geht es einfach zu schauen, so in welcher Art und Weise ist jetzt in mir die Idee, dass ich da so oder so sein sollte. Das Leben aber was anderes verlangt, ist das wirklich klug. Ja. Dumm vom Leben, es so zu arrangieren, dass es glaubt, es könnte anders sein, als es ist und mir dann noch den Gedanken einimpft, es sei anders oder es sei nicht so.
Ich kann nicht mal mehr nachdenken darüber.
Ja, das ist doch gut. Dann sind wir sehr einverstanden.
Wohin führt denn das dann?
Dass wir hier mehr in Frieden sein können, weil du weniger nachdenkst.
Okay.
Dafür bemühen wir uns schon seit heute Morgen jetzt. Also, wenn du vorher noch dachtest, dass du nachdenken kannst und jetzt siehst, dass du nicht mehr nachdenken kannst, wer oder was ist es dann, der nachdenkt? Oder bist du dann wirklich eine Denkerin? Könnte dir zu denken geben.
Ich könnte auch eher sagen, mein Verstand ist überfordert damit.
Ja, und das ist unglaublich, weil wir glauben, dass wir der Verstand sind. Und wenn der überfordert ist, können wir sagen, wir sind nicht da, wirklich, als der Verstand, der immer allmächtig ist und alles machen kann, in jeder Phase. Der ist nun mal nicht, was wir sind, weil er ist, auch wenn er nicht funktioniert, sind wir dann noch da.
Ja, das weiß ich ja auch, aber ich merke eben
daran gilt es, sich zu halten.
Mir geht das im Prinzip so wie ihr auch. Es ist immer noch dieser Wunsch, da muss was, ich muss was tun, um da und da hinzukommen. Ah, dann merke ich, hör auf, gib den Wunsch auf, der hilft ja nicht. Für den kurzen Moment, wenn ich es wirklich aufgebe, öffnet sich was und dann kommt er wieder hinten rum und sagt, ah, guck, jetzt geht wieder was.
Ja,
dann ist es wieder vorbei.
Ja, was aber auch nur eine Idee, dass du glaubst, du hättest jetzt den Wunsch gehabt, das aufzugeben und das wäre dann deiner gewesen. Ja.
Na gut, dann war es vielleicht nicht meiner, aber trotzdem ist das ein Katz-und-Maus-Spiel, was hin und her geht.
Das geht eine Weile hin und her, bis wirklich verstanden wird, was die Katz von der Maus hat noch.
Wenn sie tot ist.
Die Katze. Die Maus sind die Prägung und die Katze ist die Idee, die glaubt sie zu sein. Die Katze muss also sterben.
Und die Maus auch.
Und die Maus ist nicht da, das ist völlig uninteressant, sich mit der zu beschäftigen.
Die Maus ist die Prägung, hast du gesagt.
Ja, aber das ist nicht, was du bist. Und daher, die tauchen auf und die tauchen ab, ist ja nicht wirklich permanent.
Aber ich falle auch immer wieder darauf rein zu denken, ich tue das, ich mache das, ich...
Ja, aber wer fällt drauf rein? Das ist einfach ein Mechanismus. Da fällt niemand drauf rein. Niemand fällt da drauf rein.
Niemand fällt da drauf rein.
Ja, ich meine, es muss ein jemand da sein, der dann drauf reinfallen kann.
Ich bilde mir ja noch ein, jemand zu sein.
Ja, das ist eine Einbildung.
Eben. Deswegen falle ich drauf rein.
Ja, wir haben dich noch nicht genügend verwirrt, sehe ich.
Doch, doch. Ich bin so kurz vorm Aufgeben.
Ja. Das ist eine Idee, in der das Selbst, die Selbstidee von ich immer noch genügend Energie hat, um weiter zu bestehen. Ich bin kurz vorm Aufgeben, heißt, ich bin noch wirklich voll da.
Setz doch noch einen drauf.
Ja, wir müssen uns natürlich dranhalten, das zu bedienen, weshalb du hier bist. Mhm. Und wenn es sein muss, müssen wir noch einen draufsetzen sogar. Aber vielleicht muss es nicht sein. Ja, aber es ist gut, weißt du, zu sehen, dieser Mechanismus, der da läuft, dieses Sich-Bewahrens. Und immer wieder gegen besseres Wissen zu versuchen, was zu tun. Und zu sehen, es geht mal und es geht mal nicht. Und wer bestimmt, dass es geht? Wer bestimmt es nicht? Also diese Mechanismen wirklich zu beobachten. Aus dieser Rolle dieses armen Opfers, das da jetzt nichts machen kann, auszusteigen und zu sehen, aha, das läuft, das läuft, das läuft, das läuft, das läuft. Und dann da entsteht ein tieferes Verstehen und dann schauen wir mal weiter.
Das muss aber auch wie ein Erkennen sein, ne? dass ich das gar nicht bin.
Ja, damit es sich so umsetzt und ein bleibender Faktor ist, muss es das sein, ja. Ja. Der Anfang ist meistens, wenn es sich nicht sofort umsetzt und so bleibt, dass man es weiß. Und dann, wenn es dein System in den Tiefen erschüttert, dann danach strebt herauszufinden, was es denn war. Oder wie geht es denn, wenn nichts geht? So in der Richtung. Sich damit auseinanderzusetzen, passiert meistens, wenn es eine Konfrontation ist im tiefen Inneren. Und das ist wertvoll, weil dann bist du dabei, dir Klarheit zu verschaffen, während du vorher in ich will nicht sagen geistiger Übernachtung, aber eben in sehr unbewusster Manier eben etwas ausdrückst, von dem du dir noch nicht mal bewusst sagst, ich bin jetzt das, aber es glaubst und nicht wirklich weißt, was in dir läuft. Welche Mechanismen das sind und welche Tendenz die haben, welches Geschäft dabei dann herauskommen soll am Ende. All das läuft dann eben unbewusst und tut weh. Aber wenn es bewusst ist, tut es nicht mehr so weh.
Das ist schon gar nicht mehr so unbewusst und ich erkenne auch die Muster, aber ich bilde mir immer noch ein, ich mache es selbst.
Ja.
Ja. Obwohl ich die andere Seite auch kennengelernt habe.
Aber schau, wie viele Jahre hat es gebraucht, bis sich die Muster so etabliert haben. Und jetzt bist du an dem Punkt, wo du siehst. Und jetzt gilt es, eine Weile zu schauen, das nicht mehr zu bedienen. Also erst, wenn es wirklich gelingt, das nicht mehr zu bedienen. Jetzt siehst du es und ist schon eine gewisse Losgelöstheit davon. Steigst nicht mehr so ein auf manche Dinge. Aber ganz losgelöst davon braucht auch eine Weile.
Aber nicht so lange wie bisher, ne?
Das hängt davon ab, welche Tendenz dein System bedient. Und wenn da der Wunsch sehr stark ist und die Faszination davon in dir, ja, dann wirst du dafür Gas geben. Und dann braucht es nicht so lange. Also es braucht nicht so lange, wie sich das zu erlösen, was sie etabliert hat. Aber können wir unsere Struktur so durchschauen, dass wir genau wissen, wie viel Energie was hat? Schwierig. Aber Tatsache ist, für die meisten Menschen ist es mit dem Wunsch nicht getan, ja? Sondern es ist eine Praxis. Es ist eine Praxis, weil in dir sich eine Energie aufgebaut hat, die eine gewisse Tendenz hat, sich zu bestätigen und sich als ein Ich zu sehen. Und an deren Stelle muss eigentlich jetzt die Qualität kommen, die frei ist von dieser Idee. Also sich dem zu öffnen, was still ist, was du selber bist. Und in dem ist mehr Klarheit darüber. Und dann geschieht eine Loslösung von dieser persönlichen Struktur. Was ist so?
Ja, das also, in dem Moment, wo ich in dem Raum drin bin, sehe ich das auch so. Aber das kann in 10 Minuten anders sein. Und dann
das kann.
Ist nur noch die Erinnerung da.
Das kann. Aber wie viel Mal hast du es jetzt gehört? 100 Mal und hast du irgendwas verstanden? Dann musst du es wahrscheinlich 1000 Mal hören, bis es nicht mehr 10 Minuten sind, bis es losgeht, sondern eben vielleicht ein paar Stunden.
Und vorher immer Ja sagen.
Wozu?
Zu dem, was ist.
Nein, sehen, was ist. Ich sage nie, sag Ja zu dem, was ist. Schau, was ist, schau, was läuft. Einfach schauen, was läuft. Ja sagen heißt wieder Partei ergreifen und in der Position zu sein, ich bestimme, was ich tue. Wenn ich Ja sage, bestimme ich, dass ich Ja sage. Also wenn ich Ja sage, könnte ich auch sagen, sage ich Nein zum Nein. Ja. Da ist man ganz schön beschäftigt mit Ja sagen.
Um das innere Nein abzuhalten, eigentlich nur.
Ja, aber das ist auch nur eine Idee, weil wie gesagt, dann mit der einen Polarität hast du die andere auch immer. Daher empfehle ich, das gar nicht zu bedienen. Kein Ja zu dem, was ist. Die göttliche Position hat nie ein Ja zu dem, was ist. Sie hat aber auch kein Nein dazu, verstehst du? Und da genau dazwischen, da gilt es zu sein. Genau dazwischen. Also weder Ja noch Nein, keine Meinung dazu. Einfach da sein, präsent sein. Das heißt also, wenn Sehen ist, was läuft, wenn Sehen geschieht von dem, was läuft, was die ganze Zeit geschieht, wenn es nicht überlagert ist von der persönlichen Struktur. Wenn nur das ist und die Überlagerung nicht, ist kein Ja und kein Nein und alles fließt, weißt du, alles ist, kann gesehen werden, es fließt, ist alles an seinem Ort, inklusive dieser Qualität hier, die sich selber dann gar nicht in dem Sinne mehr im Blick hat, sondern nur einfach ist. Das ist die Position und damit kann man anfangen, sage ich einfach.
Anfangen?
Wir fangen mit dem Höchsten an. Nein, wir sagen das, was das Höchste ist und verlangen nicht, dass man es kann. Verstehst du? Aber zu wissen, dass es das Höchste ist und dass es darum geht, dann verlierst du dich nicht in den Ja's und Neins. Und sagst, ich will das Ich nicht haben, aber das, du bedienst ständig das Ich. Ja. Ja? Ich sollte das nicht anders machen oder ich sollte das anders machen. Damit verlangst du dann von dir, von dem Faktor, der das nicht machen kann, dass er es machen kann. Und das ist nicht klug. Daher sind wir im Satsang, da geht es um die Wahrheit und das ist wahr. Alles andere ist ein Versuch, etwas zu tun, womit man keinen Erfolg hat.
Also hilft eigentlich nur Aufmerksamkeit,
nichts.
Ne? Immer sehen.
Nichts hilft. Ja, nichts hilft. Wenn was helfen soll, bist du im Dilemma. Und in diesem Sehen von dem, was ist, ist kein Versuch, Hilfe haben zu wollen oder etwas anders haben oder etwas nicht haben zu wollen. Also immer, wenn Hilfe gebraucht wird, ist alles verloren. Was niemals verloren gehen kann. Aber ja. Es soll immer was helfen. Damit ist man immer im Brauchtum. Und Brauchtum ist Gefangenschaft. Bist du jemand, der was braucht? Da haben wir wieder das Dilemma. Und wie gesagt, dieser jemand hat diese ganzen Tricks drauf, eben Ja zu sagen, Nein und ich muss mich hingeben und loslösen von allem und nicht verhaften, muss mein ganzes Hab und Gut weggeben, ins Kloster gehen und so weiter. alles Dinge, die man von sich verlangt, die man nicht tun kann, die aber geschehen von alleine, wenn die Zeit reif ist und die immer eine innere Ablösung sind und mit außen gar nichts zu tun haben.
Heißt also auch, diese Gegenwärtigkeit, diese Aufmerksamkeit kommt von alleine?
Ja, natürlich.
Ohne, dass ich mich anstrenge dafür?
Im Gegenteil. Ist nur, wenn nicht anstrengend ist. Wenn nicht anstrengend ist, ist man dann sichtbar. Also es ist die Gegenwärtigkeit ist die ganze Zeit, damit wir bei der Wahrheit bleiben, sie ist aber überlagert. Von der Idee, derjenige zu sein, der jetzt hier sieht, was passiert und der aber mit dem, was passiert, nicht einverstanden ist. Wenn dieser Moment ist, wo das, was da als diese scheinbare Identität nicht einverstanden ist, wenn dieser Moment kommt, wo dieser Faktor nicht da ist, dann ist Sehen. So, und dann ist losgelöst hat von allem, was ist. Und dann kannst du sehen, welchen Sinn würde das jetzt machen, ein Ja dazu zu haben, wie es jetzt ist. Wenn dann noch ein Ja dazu ist, ist es meistens noch ein subtiler Faktor von Persönlichkeit, der dann sagt, oh ja, wow, jetzt bin ich gerade total losgelöst von mir. Was schon wieder Quatsch ist.
Genau so läuft das, das stimmt schon.
Ja, oder es kommt dann, meistens kommt es hinterher. Wow, warum habe ich jetzt gerade, war gerade so gut drauf und so wach und jetzt habe ich gerade, was habe ich gerade falsch gemacht wieder, dass es wieder weg ist?
Ja,
ja. Ja und so, ne? Ja. Dafür müsstest du dir erst beweisen, dass du dich da hinein öffnen kannst und es immer funktioniert, in die Qualität, die einfach nur sieht. Dann kannst du auch von dir verlangen, ja, dass du sie auch ständig aufrechterhältst. Aber du kannst noch nicht mal bestimmen, dass sie auftaucht. So, also wenn du nicht bestimmst, so wie auch beim Denken, dass es auftaucht, kannst du es auch nicht lassen. Das heißt, es taucht auf und es taucht auch wieder ab und niemand macht was falsch. Damit haben wir kein Problem dann plötzlich und das ist für Nicht-Identität ein Riesenproblem, wenn es keine Probleme hat. Weil nur durch Probleme hält es sich am Leben. Und das Problem ist es selbst. Damit sind wir wieder bei der Katze, die sich in den Schwanz beißt.
Aber du hast mir trotzdem geholfen, Leben.
Oh, das ist schlimm. Dann war irgendwas falsch.
Das war der Satz. Gar nichts. Kein Ja, kein Nein. Nee, es kommt von alleine. Es kommt von alleine, genau. Ohne Anstrengung. Wenn es denn kommt. Aber wenn ich mich anstrenge, kommt es deswegen auch nicht. So habe ich es verstanden.
Ja, ungefähr so.
Ja.
Ziemlich
also
genau.
Kann ich es auch bleiben lassen.
Ziemlich genau. Dann kannst du es auch bleiben lassen, wenn du es denn kannst. Das hast du noch nicht verstanden.
Doch, das habe ich auch verstanden.
Auch.
Auch wenn ich es nicht immer so sehe, aber ich erinnere mich dann irgendwann.
Ja. Nichts falsch, oder? Dran. Ist doch gut. Dankbarkeit dafür, eigentlich dass Erinnerung kommt, oder? Da ist, weißt du, das ist dann ist gut dann zu schauen, was bist du dir selber wert? Wie schätzt du das Leben selber wert? Ist dann jetzt der Verlust von dem, was vorher an Qualität war, ist das jetzt schlimm oder ist eben die Dankbarkeit dafür, dass sich das gezeigt hat? Das, was für dich wichtiger ist. Was hat Wert dann? So, und je mehr du dann das schätzen kannst, was frei ist von der Persönlichkeit, umso mehr bekommt es diese Färbung in dir und die Tendenz, dich dem zu öffnen, zu widmen und das zu kosten, zu schmecken. Lässt dich dann nicht mehr los.
Das tut es ja eh schon nicht. Aber die Anstrengung, die ist vielleicht im Weg.
Wissen wir nicht.
Wissen wir nicht, ne.
Die ist dafür nötig, dass der Ausdruck von dir so ist, wie er jetzt gerade hier sitzt. Und in manchen Momenten ist sie überflüssig, weil sie nicht passiert.
Damit ist wieder alles richtig, so wie es ist. Ne?
Meinst du, wir haben es jetzt richtig hingebogen?
Nee.
Gut.
Aber das war wieder eine richtige Schlussfolgerung. Ich sage mir, warum strengst du dich so an? Das war, ist ja überflüssig. Und dann sagst du, aber deswegen sitzt du jetzt hier. Sonst würde ich vielleicht ohne die Anstrengung wirklich nicht hier sitzen. Das kann ja sein.
Das ist ein Aspekt, den es im Blick zu haben gilt. Wie vorhin gesagt, auch im Gespräch mit Devaseto, dass es auch um beide Aspekte geht, in Bezug auf Gnade oder in Bezug zu dem, was passiert. Dass man aus dieser Wertung aussteigt oder eben weiß, dass es klug ist, nicht zu werden, obwohl es immer wieder passiert. Weil wir nicht wirklich wissen können, welche Bedeutung was hat, was gerade passiert. Wissen wir nicht.
Ja, wenn ich dieses Nichtwissen auch wirklich annehme, annehme, ist schon wieder, ja, akzeptiere so.
Ja, das ist ja wie annehmen.
Auch nichts falsch.
Nein, du machst auch nichts falsch, wenn du es nicht akzeptierst, verstehst du?
Dann mache ich es für mich.
Du machst nie was falsch.
Für mich innerlich mache ich es dann trotzdem falsch, aber so macht keiner was falsch, sagen wir es mal so.
Grundsätzlich. Gibt es keinen, der was falsch machen könnte. Ja. Sogar.
Oh, das ist eigentlich total befreiend.
Nicht eigentlich. Ist immer die Einschränkung nach dem Motto, ja.
Ja, wenn ich es denn glauben könnte, wäre es befreiend, ne?
So, ja. Wir können sagen, nichts ist falsch, nichts ist richtig und was geschieht im jeweiligen oder nächsten Moment ist eben nur anders, möglicherweise. Aber es ist anders, weil es gibt keinen Moment, der mit sich selbst identisch ist. Und mehr passiert eigentlich nicht.
Ja, das ist alles einfach zu sagen, wenn kein Ich da ist, ne?
Soll man nur, weil es einfach zu sagen ist, es nicht sagen?
Doch, trotzdem.
Meine ich doch. Gerade. Schön zu sehen, wie du dafür gehst, für das, was für dich zählt.
Das höre ich auch gerne als Bestätigung.
Besatz hat. Und allen guten Geistern, die euch verlassen haben. Von denen, er sagt ja uns, von allen guten Geistern verlassen. Das ist, was Satzang schaffen kann. Weil man sich von jedem Geist verabschiedet.